Carsten Alex. Blick zurück nach vorn. Gedankenimpulse im Gespräch mit Audiograf Ingo Stoll. So, hallo und herzlich willkommen zur vierten Impulsausgabe. Carsten Alex, Ingo Stoll, wir beide haben wieder das Vergnügen und erstmal schönen guten Morgen, Carsten.
Guten Morgen, Ingo. Hi, hallo nach Hannover.
Du hast mir auch ein visuelles Vergnügen mitgebracht, nämlich ich sehe dich in einem Trikot sitzen. Verrat uns doch mal ganz kurz, was für ein Trikot du anhast heute.
Na, Mexiko. Wir waren ja in Mexico City, Michael und ich, zur WM. Ja, und da haben wir uns ein kleines Andenken mitgebracht an die schöne Zeit.
Was ist euch passiert oder in kurz und knapp? Gibt es ein Highlight? Gibt es was Berichtenswertes, was wir hier teilen können?
Ja, na, in jedem Fall haben wir mal unsere drei Punkte mitgebracht. Wir hatten uns auch das Spiel Elfenbeinküste gegen Deutschland anschauen dürfen. Und ja, da haben wir zumindest mal den Sieg gefeiert. Das Ganze in Summe war ja dann eher ernüchternd, was die deutsche Nationalmannschaft angeht. Aber das Feeling, das Gefühl, und das war ja auch der wesentliche Grund, warum wir eben diese Reisen so gerne machen, so viele Nationen miteinander feiern zu sehen, unterschiedlichste Kulturen und auch Religionen. Und gerade so die Gruppenphase, da ist es so ein großes Wir und ein großer Spaß. Die K.O.-Spiele, die kriegen natürlich dann noch ein bisschen einen anderen Zug. Aber ja, war wirklich schön, das Aztekenstadion für Fußballbegeisterte, für Fußballfreunde. Also immer noch ein Muss, hat uns nachhaltig beeindruckt. Aber ja, wir haben ja auch ganz bewusst uns jetzt für dieses Thema entschieden, weil genau das ist für mich so sinnbildlich für das ganze Thema. Konflikte schwelen, Konflikte ja sind aller Orten bekannt, aber keiner geht rein und ja, danach weiß es dann jeder besser, ne? Stichwort Nagelsmann. Und das, ja, ich glaube, es ist Zeit, dass ich hier zumindest auch mal zwei, drei Stichworte dazu loswerde.
Konflikte im Führungsalltag, darauf wollen wir den Fokus setzen. Segen oder Fluch? Das ist ja erstmal als Frage formuliert. Wie beobachtest du das denn in deinem Coaching-Alltag aktuell?
Naja, es gibt eine wachsende, zunehmende Unsicherheit bei Führungskräften. Eben, wie gehen sie mit Konflikten um? Und das war ja auch so eine Rückmeldung aus den Feedbacks. KI, ja, ist zwar nice, aber uns interessiert vielleicht eher etwas, was uns im Führungsalltag auch unterstützt und hilft. Und da haben durchaus Führungskräfte aktuell auch Blockaden. Es wird ja auch propagiert, Wertschätzung und wir müssen uns alle irgendwie auch gut behandeln und nett sein zueinander. Und das steht für mich schon im Widerspruch. Und ja, immer weniger Führungskräfte haben ein gesundes Verhältnis zum Thema Konflikte.
Ja, da wollen wir ja ein bisschen hin, wie so ein gesundes Verhältnis vielleicht auch aussehen und gestaltet werden kann. Das ist ja jetzt noch ein bisschen erstmal ein großes Wort, Konflikte. Und jeder mag da vielleicht auch andere Gedanken haben. Magst du uns vielleicht mal ein bisschen in die Praxis mitnehmen, über was reden wir denn da für Situation? Welche Arten von Konflikten sind die in dem Coaching dann zum Beispiel konkret thematisiert werden kann? Hol uns mal ein bisschen in die Materie vielleicht.
Ja, ich hatte halt auch im Vorfeld ja überlegt, also die ganzen großen theoretischen Ausführungen, die erspare ich uns jetzt hier gemeinsam. Na, was bei mir, bei den Themen, die mich begleiten im Alltag, das sind Interessenkonflikte, das sind Zielkonflikte, das sind Verteilungskonflikte. Also das sind all diese täglichen, ich sag mal, Aufgaben, die eine Führungskraft zu bewältigen hat, Mitarbeitern womöglich Aufgaben, Inhalte zu vermitteln, wo die durchaus eine andere Haltung und eine Einstellung dazu haben. Und das ist ja natürlich das große Thema für Führungskräfte, eben diese Mitarbeiter zu überzeugen, im besten Falle sie zu mobilisieren, eben sich dann eben an die Absprachen zu halten. Und da gibt es viele Mitarbeiter, der überwiegende Teil, die dann auch Verständnis zeigen, die dann auch Dinge dann mitgehen. Und da gibt es aber andere, die sich dann an der Stelle, ich sage mal so schön, dumm stellen und das Ganze mal beobachten. Und für gewöhnlich kommen eben diese wenigen auch ganz gut damit durch den Tag, weil die Führungskraft eben nicht reingeht in den Konflikt. Na, das Thema, nehmen wir mal an, Homeoffice, mobiles Arbeiten, ne? Also Wespennest aktuell. Aber es gibt da eine ganz starke Bestrebung, wieder die Menschen öfter ins Büro zu holen. Und da ist nicht jeder mit einverstanden. Nachvollziehbar, durchaus objektiv gesehen auch voll zu verstehen. Aber hier geht es ja nicht um die Bedürfnisse des Einzelnen, sondern hier geht es ja dann um die Bedürfnisse der Organisation oder des Teams. Und das als Beispiel, da vermeiden sehr viele Führungskräfte den Konflikt.
Was vermutest du denn und beobachtest du, warum werden diese Konflikte vermieden?
Naja, das hat wahrscheinlich ich sag mal, zwei Ursprünge. Einmal das Thema der Konfliktfähigkeit, der Konfliktbereitschaft, die eine Führungskraft mitbringt, beziehungsweise ihr eigen nennt. Das andere ist aber das Thema, wir befinden uns in einem Arbeitnehmermarkt. Und das höre ich natürlich immer wieder. Also ich würde ja, aber ich habe keinen neuen und ich finde auch gar keinen neuen. Und dann bin ich lieber mit dem, was da ist, zufrieden, als dass ich jetzt da den Konflikt zur Eskalation bringe. Also es geht eher um eine, ja, wachsende Ohnmacht der Führungskräfte, der Unternehmensleitungen, Minderleistung, Schlechtleistung. Hier geht es auch um Verhalten, nicht nur um die messbare Leistung, ja, die mit entsprechenden Konsequenzen oder Sanktionen zu versehen.
Und ist das für dich der ausschlaggebende Punkt? Also gar nicht mal die Konfliktfähigkeit, sprich die Skills auf der Führungskräfteseite, sondern diese Situation, in der wir uns da aktuell befinden, Arbeitnehmermarkt?
Naja, sagen wir mal so, das ist zumindest das, was an der Oberfläche zumindest mal als Argument auch immer wieder geführt wird. Die wenigsten bewegen sich ja dann in die nächste Ebene im Sinne von, wie konfliktfähig bin ich? Natürlich hat das auch damit was zu tun. Wie ist meine Haltung zu Konflikten? Vielleicht das, um die Frage vorwegzunehmen. Für mich sind Konflikte Teil des Führungsalltags, wie aber auch im normalen Leben. Manche Dinge müssen an der Stelle, ja, ausgesprochen werden. Es führt im besten Falle zu Dissonanz, zu Reibung. Und danach haben wir im besten Falle auch eine neue Situation, wo wir uns wieder auch gemeinsam annähern können. Also es hat auch damit zu tun, dass viele Führungskräfte das Thema vielleicht, ich sage ganz bewusst auch vielleicht, nie professionell auch für sich gelernt haben. Das ist ja auch ein Erfahrungsprozess. Und ich sage immer, wenn du die Frösche fragst, ob du den Teich austrocknen darfst, dann sagen die auch nicht, super Idee. Dann quietschen die natürlich auch. Worauf will ich hinaus? Also ich weiß, dass Widerstand aufkommt. Ich weiß, dass Widerstand auch dazugehört. Ich weiß aber auch, dass Widerstand, wenn die Inhalte, wenn die Sache stimmt, auch nachlässt. Und diesen Weg, diesen Prozess, da nehmen sich viele Führungskräfte diese Zeit nicht. Die kürzen das ab, indem sie die Themen dann mit anderen Mitarbeitern ausgleichen, mit den Willigen, mit den Motivierten, den noch Motivierten, sage ich mal ganz vorsichtig, und noch Willigen, weil das ist dann wieder mein Job, zu vermitteln, dass wir auch eine Verantwortung für die haben, die immer dabei sind und die immer mitziehen. Und es gibt leider zu viele, die sich wegducken und damit ja auch gut klarkommen, weil eben die Führungskräfte, ich will hier bitte keine Pauschalkritik üben, aber weil sehr viele Führungskräfte ihre Aufgabe nicht wahrnehmen an der Stelle.
Also, wenn ich mal von mir ausgehe und meinen Zeiten so als Führungskraft damals, dann muss ich persönlich gestehen, ja, wahrscheinlich habe ich da so eine Disposition, boah, ich habe eigentlich solche Situationen immer schwer aushalten können. Also, ich habe mich mit Konflikten wirklich schwer getan. Das heißt, ich habe sicherlich auch so meine Prägung, meine familiäre Prägung da so reingebracht und ich habe es nie wirklich von der Pike auf gelernt. So, das heißt, ich finde mich in dem, was du beschreibst, durchaus wieder und muss sagen, boah, das waren wirklich auch schwierige Situationen, die ich teilweise auch mit nach Hause geschleppt habe und so. Also ich habe mich damit alles andere als leicht getan.
Ja, und das, was du beschreibst, ist ja, ich sag mal, gilt ja mit Sicherheit in jedem Fall mal für die 50%, ne, die 51%. Ich würde mal sogar sagen, noch für viel mehr, 75, 80%. Es hat ja viel auch was mit den inneren Konflikten zu tun. Gemeinhin verstehen wir ja unter Konflikt immer nur das, was mit Dritten passiert, nach außen gelagerte Konflikte. Es ist eben genau das, was du gerade bei dir beschrieben hast. Du hast es anders erlebt, du wurdest anders sozialisiert, du hast einen anderen Wertekanon, für dich ist womöglich der Konflikt die letzte Instanz und deshalb tust du dich, ich bleib jetzt mal bei deinem Beispiel, dann womöglich auch ein bisschen schwerer damit früh genug reinzugehen also meine Idee, meine Impulse gehen ja in die Richtung, so bald als möglich einen Konflikt identifizieren, erkennen und dann halt so früh wie möglich auch in die Deeskalation zu gehen, also in die Lösung, wie auch immer die Lösung aussieht. Aber Lösung heißt klare Sicht und nicht Energie, die wir nach innen hin absorbieren. Ja. Und es gibt verschiedene Konflikttypen. Wir hatten ja auch im Vorfeld mal drüber gesprochen, Konfliktstrategien. Also für mich weniger die Konfliktstrategie, ist eher das Konfliktverhalten. Konfliktverhalten, es gibt Menschen, die setzen sich für gewöhnlich gerne durch, die wollen ihre Interessen auch durchsetzen. Es gibt die, die versuchen immer auch eine hundertprozentige Übereinkunft zu finden. Das ist aber eher ein theoretisches Konstrukt. Die machen einen eher müde, indem sie dich nochmal und nochmal und nochmal in ein Gespräch zwingen. Dann gibt es die, die per se auch gerne nachgeben. Das sind für gewöhnlich auch die beliebtesten Mitarbeiter, die also im Prinzip auch ja, jeden Auftrag anstandslos entgegennehmen, in Anführungszeichen natürlich die beliebtesten Mitarbeiter. Und dann gibt es die Vermeidungsstrategie. Und das ist aus meiner Sicht, das liegt brach in den Unternehmen. Du vermeidest den Konflikt nach innen, aber auch wie nach außen. Ja, und wiederum die die fünfte Option wäre dann der Kompromiss. Also von daher, es gibt verschiedene ja, Muster. Und ich war durchaus jemand in der Vergangenheit, der sich mehr mit dem Durchsetzen beschäftigt hat, bis ich dann eben auch gelernt habe, dass Nachgeben auch eine ganz wichtige Eigenschaft ist. Und das vermittle ich heute. Also es gilt, genauso gut nachgeben zu können, wie sich durchzusetzen.
Ich könnte mir vorstellen, es hat ja wahrscheinlich auch was damit zu tun, wie ich grundsätzlich Konflikt so wahrnehme. Und wenn ich mal schaue, das ist jetzt erstmal meine persönliche Sicht, aber und Wahrnehmung vor allen Dingen, alles, was mich so medial erreicht und vielleicht auch das, was ich so erstmal in meiner Prägung mitbekommen habe, da gab es so einen unausgesprochenen Glaubenssatz, der wahrscheinlich erstmal sowas heißt wie Konflikte sind erstmal schlecht. Und das ist ja wahrscheinlich mal zu hinterfragen, ob das wirklich so ist.
Ja, ich gehe weiter, das nicht zu hinterfragen. Dieser Glaubenssatz ist bestenfalls bitte aufzulösen, weil Konflikte sind ein Teil des Ganzen. Und wir kommen alle irgendwann an irgendwelche Weggabelungen, wo es gilt, sich zu entscheiden, eben für die eine oder die andere Option. Und da werden wir nicht immer nur Zustimmung erfahren. Und gerade als Führungskraft musst du eben, dafür wirst du ja auch quasi bezahlt, das ist deine Aufgabe, eben versuchen, die Interessen für das Unternehmen oder auch für die Mitarbeiter zu wahren. Und hier geht es ja nicht um das große Ganze. Hier geht es um einige wenige, die das Gleichgewicht stören. Und nochmal kurz zurück zum DFB. Auch das, was jetzt gerade passiert oder passiert ist, ist ja Teil des Ganzen. Das ist bitte auch keine Pauschalaussage, aber Rudi Völler hat sicherlich hohe und große Verdienste für den DFB und für den deutschen Fußball geleistet. Aber wenn ich etwas dann neu aufsetze, dann bitte komplett. Das heißt, wir bauen eine Lösung wieder drumherum. Auch in der Politik sehen wir ja auch viele Dinge. Wir bauen eher drumherum, als dass wir den Konflikt ganzheitlich, ganz sauber auflösen. Das heißt noch nicht, dass es danach dann wirklich auch besser wird, aber wir haben einen neuen Status quo. Das ist auch immer mein Impuls in meiner Führungsarbeit. Ich muss den vorherrschenden Status quo verändern, damit sich das System überhaupt neu sortieren kann.
Was gibst du denn Führungskräften mit in solchen Situationen, wenn sie davon berichten, wie sie vielleicht auch so eine ohnmächtige Situation erleben oder was auch immer sie erstmal benennen, warum sie vielleicht in den Situationen sich eher konfliktscheu oder ja, oder auch gar nicht verhalten, also warum nicht agiert wird, nicht entschieden wird, genau an diesen Punkten? Was gibst du da mit oder was für Impulse setzt du da?
Na, es ist vielleicht nochmal kurz zurück zu der letzte Aussage. Naja, es ist ja genau das, dass sich eben die Menschen eben nicht trauen, weil Konflikt eben immer noch irgendwo negativ behaftet ist. Was gebe ich mit? Es wird für gewöhnlich immer derjenige, der davor oder danach sitzt, mit in die Haftung genommen. Also ich kann ja nicht, ich würde ja gerne, aber. Und damit entschuldigen wir uns so irgendwie immer gerne. Das ist auch allseits akzeptiert. Ja, natürlich, weil jeder hängt irgendwie am Faden. Und auch das gilt ja für die Gesellschaft. Ich empfehle, dass ich erstmal eine eigene Haltung dazu entwickeln muss. Was ist meine persönliche Haltung zu dieser Situation, die ich da erlebe? Wie bewerte ich sie? Und wie würde ich sie völlig losgelöst jetzt weiter behandeln? Unabhängig davon, was vielleicht mein direkter Vorgesetzter sagt, unabhängig davon, was womöglich die Organisation davon hält. Und natürlich bin ich Teil der Organisation, natürlich bin ich auch Teil der Hierarchie und hier geht es nicht darum, dass ich hier den freien Radikalen dann spiele, aber ich brauche zumindest meine eigene Haltung. Und die muss ich auch jemandem anbieten. Also durchaus auch den Konflikt vielleicht mit meinem Vorgesetzten suchen oder mit meinen Vorgesetzten. Wir haben aktuell das Thema der massiven, wie heißt so schön, Ressourcenallokation. Also überall werden, ich sag mal, wird Personal womöglich abgebaut oder nicht ersetzt, sofern sie sich denn verändern. Das heißt, die Verdichtung der Arbeit ist immens. Und da gibt es auch wenige, die an der Stelle einfach mal sagen, stopp. Also im Sinne von, das geht nicht mehr. Und das wäre ein Konflikt, den ich mir erstmal nach innen bewusst machen muss. Spreche ich es an? Ja, nein, vielleicht. Im besten Falle spreche ich es eben nicht an. Dann arbeite ich mal noch eine halbe Stunde länger oder die anderen arbeiten eine halbe Stunde länger. Und dann muss ich das Thema auch, einer meiner Lieblingsbegriffe in dem Kontext, kontrolliert zur Eskalation bringen. Also ich empfehle, dass ich schon in meiner kleinen, auf meiner kleinen Insel an der Stelle Klarheit herstelle, und das Wort Klarheit begleitet uns ja schon ein bisschen länger. Und dann muss ich schauen. Aber viele verharren und warten und glauben, dass sich die Dinge von alleine lösen. Hier löst sich gar nichts mehr von alleine und im geschäftlichen Kontext auch nicht. Ich muss als Führungskraft Orientierung geben. Auch das hatten wir schon besprochen. Ich muss im besten Falle mit meinem Team dazu eine Haltung entwickeln. Und natürlich hat jeder Lust, eben so viele Tage wie möglich zu Hause zu arbeiten. Aber es muss ein gemeinsames Verständnis dafür entwickelt werden, dass es eben so nicht funktionieren kann für das Unternehmen, womöglich auch für die Organisation oder aber auch für das Team. Also sich das bewusst machen und dann auch reingehen, kontrolliert eskalieren. Also die kontrollierte Eskalation, das Bild, was ich dann auch immer nutze in meinen Trainings, ich habe dann einen Ball, einen Fußball dabei, den ich so mal symbolisch unter die Wasseroberfläche drücke, die Wasserkammlinie. Und dann frage ich meine Teilnehmenden, ja, was der Ball denn jetzt möchte. Und ja klar, die Antwort ist klar, der Ball will nach oben. Und der Ball steht quasi sinnbildlich für den Konflikt. Und da ich den Ball aber letztendlich unterhalb der Wasserkammlinie lasse, das heißt den Konflikt nicht zum Ausbruch bringe, kann es sein, irgendwann, dass der Ball dann doch nach oben springt, weil ich muss ja irgendwann auch mal schlafen oder andere Dinge verrichten. Das heißt, dann wird der Ball zu einem Zeitpunkt und in einer Intensität zum Ausbruch kommen, beziehungsweise an die Wasseroberfläche, den ich nicht mehr kontrollieren kann. Und dieses Bild ist durchaus griffig. Und die Idee ist, dass ich eben zu einem Zeitpunkt, den ich bestimme, und in einer Intensität, die ich bestimme, diesen Konflikt an die Wasseroberfläche bringe. Und jetzt zu deinem Beispiel. Naja, ich muss das erstmal an die Oberfläche bringe. Ich muss die Position jedes einzelnen Mitarbeitenden kennen, lernen, anhören, auch im besten Falle durchaus auch im Team. Und da wird es womöglich diese und diese Präferenzen geben. Es gibt immer auch heute noch Menschen, die gerne 5 Tage die Woche ins Büro gehen, weil sie womöglich ja, andere Rahmenbedingungen zu Hause haben, die es ihnen eben besser ermöglicht, im Geschäft zu arbeiten. Also von daher gibt es unterschiedliche Interessen, unterschiedliche Präferenzen. Und dann muss ich in meiner Rolle als Führungskraft den Gesamtauftrag nochmal klar machen, dass wir nämlich hier die Betriebsfähigkeit sicherzustellen haben. Und dass wir jetzt mal schauen, wie ist das möglich? Und da gibt es sicherlich verschiedene Optionen. Und dann muss ich an der Stelle entscheiden. Es geht nicht darum, die Menschen vor den Kopf zu stoßen. Es geht auch nicht darum, dass ich von heute auf morgen Dinge verändere. Aber an der Stelle auch klar Orientierung geben, dass wir womöglich, wir haben jetzt den 3.8., dass wir zum Ende des Jahres oder zu Beginn des neuen Jahres uns neu aufstellen. Das heißt, da haben wir durchaus ein paar Monate Zeit, jeder Einzelne sich nochmal anders und neu zu sortieren. Und dann werden wir gucken, wie wir da auch eine Lösung für uns im Team finden, wo wir alle mit leben können. Die Praxis zeigt dann, dass es dann ein oder zwei aus so einem 12-köpfigen Team gibt, die an der Stelle blockieren. Die also vehement quer im Stall stehen und sagen, kann ich nicht, will ich nicht, mache ich nicht. Und dann kommen wir in die Konfliktphase 2, wo ich als Führungskraft dann das Einzelgespräch mit diesen Personen suchen muss, früh genug, und ihnen signalisiere, dass ich die Haltung durchaus zur Kenntnis nehme, aber so nicht akzeptieren werde. Und an der Stelle darf sich der Mitarbeiter dann durchaus nochmal ein paar Gedanken machen. Also nicht in dem Gespräch direkt, aber gebe ihm dann nochmal ein paar Tage. Ich muss an der Stelle einfach signalisieren, da ist eben kein Spielraum verfügbar. Und ich spreche hier nicht von irgendwelchen begründeten Einzelfällen, wo wir auch dann schon auch auf die persönliche Situation des Mitarbeiters eingehen, wenn es denn auch notwendig ist. Aber Allgemeinplätze mache ich nicht, will ich nicht. Und da komme ich in die Phase 2. Ich muss dann das persönliche Gespräch mit dem Mitarbeiter suchen. Vielleicht ist es sogar einer meiner Leistungsträger, Trägerinnen. Das ist genau dann das Thema, innerer Konflikt. Um Gottes Willen, wenn ich da jetzt reingehe, die wird das Unternehmen verlassen, die wird sich womöglich neu orientieren. Das muss ich als Führungskraft für mich klären. Nicht, was ist mir wichtiger, sondern was ist für den Verantwortungsbereich, dem ich vorstehe, womöglich die beste Lösung, ne? Was immer auch die beste Lösung heißt.
Okay, so, dann haben wir Phase 2. Nehmen wir mal an, wir sind immer noch nicht da, dass wir eine Lösung haben, der am Ende zumindest alle zustimmen und mit der alle leben können, sondern dass der Konflikt eskaliert weiter. Was ist denn Phase 3?
Na, für mich ist es noch kein Eskalieren. Jetzt, das, ja, naja, ich schmunzel gerade so für mich, weil genau das sind die Dinge, die wir dann auch in den Trainings, ja, in der Praxissimulation auch durchspielen. Naja, ich signalisiere dann dem Mitarbeitenden unmissverständlich, dass sich dann unsere Zusammenarbeit an der Stelle eben beenden wird. Und dass ich gerne dabei unterstütze, eine weitere Verwendung im Haus zu finden. An der Stelle nochmal kurz Pause-Taste, denn für gewöhnlich sind die Mitarbeiter ganz zufrieden mit dem, was sie da vorfinden. Und die Mitarbeiter loten natürlich auch ihre Spielräume aus. Und Hunde, die bellen, die beißen nicht. Also ich will damit nur sagen, der Mitarbeiter versucht natürlich, und das ist auch sein gutes Recht, maximal seine Interessen durchzusetzen. Und ich muss ihm signalisieren, dass das Ganze durchaus Grenzen hat. Und dann kann ich aus der Praxis auch sagen, wenn ich 10 Mitarbeitern eben genau diese entscheidende Frage stelle, gibt es vielleicht 2, die sich dann wirklich neu orientieren. Aber hier geht es ja durchaus um die Komfortzone, die keiner freiwillig wieder aufgibt. Und das ist, glaube ich, aktuell das Thema. Wir kommen ja alle aus einer Zeit, wo wir eben für gewöhnlich 5 Tage die Woche gearbeitet haben, also wo es eben diese Möglichkeiten gar nicht gab. Jetzt haben wir uns darauf eingestellt, eingerichtet. Wir haben im besten Falle unser Leben drumherum organisiert. Und jetzt redet jetzt hier nicht von Alleinerziehenden, die dann auch gucken müssen, dass sie ihre Purzelbäume machen, sondern es geht um die, die dann vormittags ihr Yoga-Termin machen, nachmittags ihren Friseurtermin legen. Naja, es geht um sich auch gut zu organisieren. Das ist auch in Ordnung, das will ich auch gar nicht bewerten. Und ich muss nur den Zaun ziehen als Führungskraft. Ich muss sagen, gerne, aber hier bei uns so nicht mehr. Ich will hier nicht den Eindruck entstehen lassen, dass ich da kein Freund von bin. Doch, ja, aber bitte im Rahmen, im Rahmen.
Gut, das heißt, es ist ja immer so, wenn man in so eine Situation reinkommt, dann gibt es auch immer einen möglichen Ausgang. Möglicherweise überdramatisieren wir den in unserer Risikoprojektion, nämlich, dass man es nicht gelöst bekommt und am Ende steht die Trennung. Was auch immer das dann heißt. So, das ist
Ja,
ja
aber
eigentlich,
das.
oder? So, und
Ja, aber ganz kurz,
da,
aber das kann ja
ja.
auch Distanz erzeugt auch wieder Nähe. Auch das habe ich durchaus in den letzten Wochen, Monaten erlebt in der Begleitung. Es gibt Menschen, die sich dann neu orientieren, weil sie eben, warum auch immer, eben diesen Gesichtsverlust nicht erleiden wollen, die sich dann, weiß ich, womöglich auch außerhalb des Unternehmens neu orientieren. Und da gibt es schon jede Menge, die wieder zurückkommen, die dann feststellen, ah ja, war vielleicht doch nicht die richtige Entscheidung. Ich empfehle immer auch, lass die Tür offen, mach die Tür nicht zu. Wenn jemand meint, er müsste sich neu orientieren, gerne. Ihm aber signalisieren, dass ich auch weiterhin gerne auf seine Le Person, seine Leistung zurückgreifen möchte. Also auch da, das ist für mich auch professionelle Konfliktfähigkeit, dann eben nicht ja, ehrenkäsig sein. Ne?
Ehrenkäsig, das ist ein schönes Wort.
Ja, das ist aus dem
Ist das
letzten.
Berliner oder Rheinisch? Wo hast du das aufgegriffen?
Ich weiß es auch nicht, ich sammle das alles irgendwie immer auf. Naja, also so, ne, falscher Stolz, sondern eher zu sagen, komm, ich kann es ja nachvollziehen, dass jemand an der Stelle sich da optimieren möchte. Darf er gerne tun, dann aber nur nicht in meinem Verantwortungsbereich. Also das ist ja auch so ein Spiel, was gerne dann gespielt wird. Mein Chef hat ja oder meine Chefin oder ich konnte ja nicht. Also ich empfehle, der Mitarbeiter, die Mitarbeiterin hat den, setzt den nächsten Zug. Ich muss nur den Rahmen setzen, ich muss die Spielregeln nochmal sauber aufgleisen. Und dann entscheidet der Mitarbeiter, die Mitarbeiterin darüber. Das ist wichtig, weil dann geht er somit auch in die Verantwortung eben für diese Entscheidung. Gehen wir über Leistungen eines Mitarbeiters, die dauerhaft, nachhaltig eben nicht genügt. Und dass andere Kollegen eben diese Leistung auffangen und wir an so einem Punkt sind, wo wir jetzt entscheiden müssen, ja, tolerieren wir das jetzt weiter oder eben nicht. Und dann zeige ich diesen Mitarbeiter eben auf, dass wir so in der aktuellen Situation, wenn es nicht, sich nicht verändert, uns verändern müssen. Und dann zeige ich Wege auf, ich biete Unterstützung an, aber wenn auch da kein neuer Status quo eintritt, dann gibt es ja das entscheidende Gespräch.
Was ist denn die Alternative? Muss man sich ja vielleicht auch manchmal klar machen, ne?
Ja, genau. Naja, das ist dann genau das Thema. Das sind die Rabattmarken, ne, die wir ja dann jedes Mal kleben und ja, und das führt dann einfach zu einer schleichenden Unzufriedenheit der anderen, weil die Mitarbeitenden durchaus, nicht durchaus, sie erwarten von mir als Führungskraft, dass ich das Thema aufgreife. Die erwarten, dass wir an der Stelle zumindest den Status quo verändern. Hier geht es ja weniger darum, Mitarbeiter per se mal dann freizusetzen. Aber die wenigsten erkennen dann für sich, dass sie an der Stelle jetzt überfordert sind, ne? Und da geht es auch darum, dass wir eine andere Aufgabe finden für diese Person im Haus. Also mir geht es nicht darum, Mitarbeiter freizusetzen. Mein Job ist, ich muss gucken, dass für alle anderen die Arbeitslast gleichmäßig verteilt wird. Und genau, also vielleicht noch mal, also gerade Führungskräfte stehen in einem massiven Spannungsfeld, dass sie eine starke Zunahme an Verantwortung und an Arbeitsmenge und Anforderungen erleben. Und das führt zu permanenten Konflikten, und die eine nicht allzu wenige Zahl von, geringe Zahl von Führungskräften, die trägt diesen Konflikt nicht dahin, wo er hingehört. Nämlich im Sinne von, wir müssen die Struktur nochmal überprüfen, wir müssen womöglich den einen oder anderen mehr in die Pflicht nehmen.
Was hilft denn in dieser Situation, ich sag mal, ein gesundes Verhältnis zu Konflikten zu entwickeln und auch zu behalten und eben nicht als Führungskraft über kurz oder lang den eigenen Akku halt auch komplett auszusaugen und dann eben selber ein Opfer dieser nicht gelösten, nicht thematisierten, nicht geführten Konflikte zu werden? Kannst du das noch mal vielleicht ein bisschen zuspitzen oder zusammenfassen aus deiner Erfahrung heraus?
Naja, was hilft, dass ich mir wirklich nochmal auch einfach Gedanken mache zu meiner Haltung, also im besten Falle auch eine Perspektive wechsle, also in die Position der Stärke komme. Also es geht nicht um eine Leugnung der Realitäten. Aber im besten Falle habe ich ein attraktives Umfeld geschaffen. Ich habe ein Team, ich habe ein Unternehmen, wo Menschen durchaus auch gerne arbeiten. Also der überwiegende Teil. Also es geht ja darum, auch sich nochmal die Frage zu stellen, bin ich ein attraktiver Arbeitgeber? Im Sinne von, was gibt es alles für gute, positive Dinge? Also geht es auch darum, da muss ich womöglich Nachwuchs von innen heraus generieren, entwickeln. Wenn ich mich natürlich mit allen anderen auf dem ja, durchaus umkämpften Arbeitnehmermarkt bewege, dann kriege ich vielleicht auch Menschen, ja, die womöglich auch da nicht reingehören. Also ich muss für mich in die Position der Stärke kommen, ich muss in die Aktion kommen und nicht in die Reaktion. Und auch da nehme ich gerne wieder das Spiel, das Bild aus dem Fußball. Dann muss ich manchmal eben auch mit 10 weiter spielen, ohne jetzt den 11. permanent absichern zu müssen, ne? Also im Sinne von Doppeln. Das geht natürlich nicht dauerhaft, aber Teams sind durchaus sehr leistungsfähig, auch jetzt die Arbeitsteams. Und das mobilisiert auch nochmal Kräfte. Und das kann ich aus meiner Erfahrung auch nur bestätigen. Es geht nicht darum, ohne Sinn und Verstand Konflikte zu schüren, sie aufzulösen. Es geht darum, eben zu gucken, was passt, wo muss ich rein. Das ist meine verdammte Aufgabe, sage ich mal ganz vorsichtig. Und da muss ich eben auch Konflikte in Richtung meiner Führungskräfte, also in meiner nächsthöheren Führungsebene auch führen und nicht immer nur den Druck nach unten weitergeben. Ja, also von daher muss ich mich fragen, welche Art von Führungskraft bin ich und welche will ich sein? Und dafür gibt es dann Menschen wie mich, die dann eben wiederum Führungskräfte auf solch einem Weg begleiten.
Und auch da vielleicht noch mal so die Frage, ne, Segen oder Fluch, was ist es denn jetzt am Ende für dich eigentlich?
Na, es ist Teil des Ganzen. Das ist wie die Geburt und der Tod. Also, naja, Fluch oder Segen, es kann für mich das eine wie das andere sein. Es ist wichtig, dass ich es womöglich dann auch so positioniere, wie es dann jetzt auch gerade sein sollte. Aber ich habe durchaus schon noch ein, zwei Botschaften. Also das wesentliche Thema ist für mich eben auch die Kommunikation. Eben, wenn ich einen solchen Konflikt womöglich angehe beziehungsweise gelöst habe. Also die Kommunikation, auch warum treffe ich eine Entscheidung? Aktuelles Beispiel, Bundeskanzler Merz mit unserem Verkehrsminister. Also ich bin mir ziemlich sicher, dass bevor die Medien das Thema für sich erkannt haben, ziemlich viele mit der Arbeit unseres Verkehrsministeriums, sage ich ganz bewusst, nicht ganz glücklich sind. So, dann kommt unser Bundeskanzler in die Aktion, erster Impuls von mir. Es tut sich etwas, also der Status quo wird verändert. Natürlich muss ich an der Stelle, sollte ich den zweiten, dritten Zug sauber geplant haben. Das ist A, nicht geschehen und B, sollte ich durchaus auch kommunizieren, warum ich eine solche Veränderung durchführe. Und das ist im Alltag, im Berufsalltag nichts anderes, weil Mitarbeiter durchaus, das gibt so einen Solidarisierungseffekt. Also es werden durchaus Mitarbeiter kritisiert, auch von eigenen Kolleginnen, Kollegen. Aber wenn du denen oder sie dann angehst als Führungskraft, dann rücken alle wieder zusammen, weil dann der Reflex aktiviert wird. Achtung, das kann mir womöglich genauso gehen. Ne? Also auch da, Kommunikation ist ganz wichtig im Nachhinein. Ich muss jetzt nicht den Fall in aller Gänze transparent machen, aber ich sollte durchaus meine Gründe für meine Entscheidung nochmal vorstellen. Und im besten Fall habe ich das ja in den Teambesprechungen auch vorher durchaus bekannt gemacht, wie wir hier miteinander umgehen wollen. Das sind die Spielregeln. Gelbe Karte, rote Karte. Und zweimal gelb, dann bist du draußen. Konflikte, ja. Also üben. Ich sage auch mal ganz vorsichtig üben. Man muss ja nicht den kompliziertesten Fall mal auflösen. In meinen Trainings, in meinen Coachings empfehle ich durchaus für Menschen, die extrem gefällig sind, extrem nachgiebig sind, dass sie mal ein, zwei Situationen im Alltag ausprobieren. Einfach mal gegenhalten. Einfach mal gucken, wie reagiert mein Umfeld. Und viele wundern sich dann, dass das alles A, gar nicht so schlimm ist und B, die Menschen das auch gar nicht so schlimm finden. Bis hin zu der Reaktion, ich habe mich sowieso schon gewundert, warum du da nichts drüber gesagt hast. Ich mache das manchmal in den Trainings, dann gehe ich rein und dann provoziere ich ganz bewusst ein bisschen fester, ein bisschen verbindlicher in der Stimme und dann ist wirklich spürbar, wie die Temperatur im Raum um 3 bis 4 Grad sinkt. Es sind immer alle erstmal konsterniert, was ist denn jetzt los? Das machen die natürlich, weil sie mich vorher anders erlebt haben und das würde ich natürlich nicht zu Beginn eines Trainings machen. Und genau das ist etwas, was ich eben auch Führungskräften empfehle. Ihr müsst euer Verhalten durchaus schon etwas dosieren und variantenreicher gestalten. Also Mitarbeiter müssen wissen, an der Stelle ist jetzt mal Schluss. Und üben, ja, gerne. Also jeder ist herzlich eingeladen, das mal auch zu tun, bitte mit Sinn und Verstand. Und es geht nicht darum, dass man jemanden jetzt zusammenfaltet oder allzu laut wird oder schreien. Das sind alles Dinge, die ich nicht mag und auch nicht empfehle. Aber ich kann durchaus mit Blick, Mimik, Gestik und Ton deutlich machen, dass wir hier jetzt eine Grenze überschreiten und ich das nicht akzeptieren werde.
Mir fällt gerade ein, ich habe auch mal einen Satz mitbekommen, der mir tatsächlich als Führungskraft sehr geholfen hat. Den fand ich ganz schön. Und der lautete: Versuch die Dinge nicht nach richtig oder falsch zu bewerten und zu kommunizieren, sondern nach funktioniert und funktioniert nicht.
Ja, ist ein gutes Beispiel oder es eben an der einen oder anderen Person festmachen. Ne? Also die Person kennt ja sowieso jeder, die musst du nicht noch nennen. Spruch, kleines Stichwort. Ich hatte mal, ja, ich habe ja auch sehr viel aufgenommen in meinem Leben und gelernt und also als Autodidakt, so bezeichne ich mich immer. Und ich hatte mal einen Chef, der hat gesagt, lieber der Hammer als der Amboss sein. Und ich brauchte etwas länger, um diesen Satz zu verstehen. Also lieber der Hammer als der Amboss sein. Und mir begegnen durchaus Einige Ambosse, ist wahrscheinlich die Mehrzahl, Ambosse. Und ich empfehle den Menschen, dass sie durchaus auch mal die Position des Hammers einnehmen dürfen, wenn es die Situation auch erfordert.
Das hätte schon fast Schlusswortcharakter, oder?
Ja, wir könnten sicherlich noch weiter plaudern. Na, mir ist wichtig, vielleicht das als Schlusswort, dass die Menschen, die jetzt diesen Impuls 4 auch hören, dass sie bitte jetzt ab sofort mal bewusst darauf achten, wo ziehen sie sich raus aus dem Konflikt, der offensichtlich ist, wo nehmen sie womöglich eben nicht die Rolle ein, die sie vielleicht einnehmen könnten. Und es geht ja auch nicht darum, dass man immer rein muss in so einen Konflikt, aber wenn es vielleicht auch notwendig ist. Und ich bleibe hier nochmal bei der Gesellschaft aktuell, bei den politischen Themen. Ja, wir haben alle jede Menge zu beschweren, zu diskutieren, zu kritisieren. Ich brauche aber auch eine Konfliktlösungsstrategie. Ich brauche durchaus auch eine Idee, wie wir das Thema auch auflösen, in welche Richtung auch immer. Also nur den Ball unten lassen und immer nur beschreien, dass er da unten irgendwie demnächst zum Ausbruch kommt. Wir müssen an der Stelle jeder für sich selbst und eigenverantwortlich schauen. Stichwort Zivilgesellschaft. Wie geht's hier weiter?
Ja, ich nehme das mit und werde das üben. Konflikte üben, das finde ich richtig gut.
Das ist genau schön. Und bei der Gelegenheit dann vielleicht noch mal in Impuls 01 reinhören, denn da geht es ja auch um Orientierung geben. Und als Führungskraft ist es eben wichtig, auch in ja, Zeiten wie diesen Orientierung zu geben. Und das ist ja ein Kreislauf. Also es geht nicht darum, dass wir per se schwarz malen, aber es ist unser Job, nach vorne zu schauen, lösungs- und zukunftsorientiert zu agieren. Und das geht nicht nur geräuschfrei.
Aber es geht. Dann freue ich mich schon auf unseren nächsten Impuls, freue mich aber auch auf die Reaktion, die wir auf diesen Impuls bekommen werden. Und bis dahin wünsche ich dir eine gute und vor allen Dingen konstruktive Zeit, was unsere alle gemeinsamen und persönlichen Konflikte angeht. Insofern vielen Dank für deine Zeit, Carsten.
Ich danke dir, Ingo. Schöne Grüße nach draußen und ja, mach was draus. Tschüss.